Ein neuer Monat und eine neue Folge stehen an. Herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast an diesem 3. März 2025 und ich habe heute wieder viele spannende Themen rausgesucht für uns. Ich bin übrigens Benedikt Richter und ich begehe zwar nicht den Ramadan, aber ich wünsche trotzdem all unseren HörerInnen, die das tun, einen gesegneten Fastenmonat. Im Ramadan sollte man auf ein paar Dinge bei der Arzneimitteltherapie achten, damit man gut und gesund durch die Zeit kommt. Da wir das aber jetzt seit 4 Jahren jedes Jahr besprechen hier im Podcast, verweise ich heute einfach mal auf den sehr gut geschriebenen Artikel auf ptaheute.de. Unbedingt anschauen, da sind sehr viele wichtige Infos drin. Obwohl ich ja sonst gegen das Ausdrucken bin, also meine KollegInnen bekommen von mir regelmäßig ein Augenrollen, wenn sie E-Mails ausdrucken, bin ich hier in dem Fall sogar mal ausdrücklich dafür, den Artikel auszudrucken und bei euch ins Backoffice zu legen. Ja, aber wir sprechen heute über ein paar andere Themen, zum Beispiel darüber, dass der BMI sehr in der Kritik steht. Wir schauen uns mal an, was beim BVDAK-Kooperationsgipfel so von den Apotheken gefordert wurde. Außerdem sprechen wir über Änderungen bei der Abgabe von Selbsttests und untersuchen die Frage, wie hoch das Thromboserisiko unter hormoneller Kontrazeption wirklich ist. Also macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. So langsam wird's wärmer draußen und die dicken Wollpullover und Wintermäntel wandern wieder in den hinteren Bereich des Kleiderschrankes. Jetzt zittert und bangt man, dass die Sommerklamotten vom letzten Jahr noch passen. Also ich mach das zumindest. Schnell nochmal auf die Waage stellen und das Gewicht checken. Der Gang zur Waage ist auch bei der Feststellung des BMI, des Body Mass Index, wichtig. Und richtig gehört, ich spreche Mass Englisch aus, denn es geht um Mass, also die Masse. Genauer gesagt, das Verhältnis zwischen Körpergröße und Körpergewicht eines Menschen. Und das ist allgemein bekannt, anhand des BMI lassen sich Körper in Unter-, Normal- oder Übergewicht einordnen. In der Praxis wird der BMI vor allem verwendet, um die Ausprägung eines Übergewichts bzw. einer Adipositas zu erfassen. Körper im Jahr 2025 starr einordnen. Ist das noch zeitgemäß? Schauen wir uns gleich mal an. Erstmal noch was zum Thema Adipositas. Das Thema beschäftigt uns in der Apotheke seit dem Hype um Ozempic, Mounjaro und Co. fast jeden Tag, möchte ich meinen. Ab einem BMI von 25 aufwärts gilt man als übergewichtig oder präadipös. Ab einem Index von 30 sprechen wir von Adipositas oder Fettleibigkeit. Adipositas ist laut WHO eine chronische Ernährungs- und Stoffwechselstörung mit Krankheitswert. In Deutschland leiden 19% der Bevölkerung daran. Weltweit gelten 650 Millionen Menschen als krankhaft fettleibig. Ein hoher BMI wird mit einem erhöhten Risiko für Stoffwechsel- und Herzkrankheiten und einer geringen Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Hinzu kommen dann noch psychische Probleme durch den gesellschaftlichen Druck. In unserer, wie sage ich das jetzt nett, oft sehr verurteilenden Gesellschaft werden Betroffene oft einfach als Menschen ohne Disziplin oder ohne Selbstbeherrschung abgestempelt und dadurch können psychische Störungen ausgelöst oder verstärkt werden, was das Krankheitsgeschehen noch zusätzlich verschlimmert. Und sind wir mal ehrlich, zu sagen, jeder adipöse Mensch ist einfach nur faul, damit macht man sich's viel zu einfach. Die Wissenschaft widerspricht dem nämlich und führt als Ursachen für Adipositas neben dem Lebensstil auch Essstörungen, Stress, Schlafmangel, depressive Erkrankungen oder genetische familiäre Dispositionen auf. Auch einige Medikamente wie zum Beispiel Glukokortikoide, Neuroleptika oder Antidiabetika können zur Adipositas führen. Aber der BMI, den wir ja da als Leitgröße haben, der hat so seine Schwächen. Fatima Cody Stanford, Adipositas-Expertin vom Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School, also eine echte Expertin auf dem Gebiet, sagt, wenn wir uns nur auf Größe und Gewicht konzentrieren, wissen wir nichts über den tatsächlichen Gesundheitszustand einer Person. Tatsächlich ist es nämlich so, dass der BMI wichtige Faktoren wie Alter und Geschlecht, aber auch ethnische Herkunft, Familiengeschichte und Genetik außer Acht lässt. Dabei sind die Informationen sehr bedeutend, wenn es um das gesundheitliche Risiko in Bezug auf das Körpergewicht geht. Der BMI gibt mir eine Vorstellung davon, ob jemand fettleibig ist, so Stanford, aber dann muss ich noch herausfinden, wie es um seine Gesundheit bei diesem spezifischen Gewicht bestellt ist. Das eigentliche Risiko für Folgeerkrankungen ergibt sich demnach nicht aus einer einzigen Zahl, sondern unter anderem aus schlechten Cholesterin- und Blutzuckerwerten, einer ungesunden Lebensweise, dem Hormonhaushalt und aus genetischen Prädispositionen. Auch die Fettverteilung im Körper spielt dabei eine wichtige Rolle. Das tiefliegende Viszeralfett, also das Fett, das die Organe in der Bauchhöhle umgibt, ist entzündlich und metabolisch aktiv. Und genau das ist Auslöser für hormonelle Veränderungen, Insulinresistenzen, Herzerkrankungen und auch mit metabolischen Problemen assoziiert. Modernere Methoden sind das Taillengrößenverhältnis oder auch der seit 2012 existierende Body Shape Index, kurz BSI. Beide Methoden geben Auskunft über den Anteil dieses schädlichen Bauchfettes am Gesamtgewicht. Der Body Shape Index wird aus Taillenumfang, Body Mass Index und Körpergröße berechnet. Die Formel ist ein bisschen komplizierter als die des BMI. Online gibt es aber zahlreiche Rechner für den BSI, wo man einfach seine Werte eingeben kann und das Ergebnis bekommt. Ähnlich wie die sehr, sehr tollen Rezepturrechner auf ptaheute.de. Aber das nur mal so am Rande. Wir sprechen weiter über Bauchfett, denn Menschen mit Viszeralfett können durchaus einen normalen BMI haben. Die Expertin beschreibt das als Phänomen der Normalgewicht-Fettleibigkeit. Trotz der erhöhten Gesundheitsgefahr fallen sie bei einer Diagnosestellung mittels BMI also durchs Raster und bleiben unerkannt. Andersrum zeigt eine Studie aus 2023, dass übergewichtige Probanden durchaus eine gute kardiometabolische Gesundheit vorweisen können. Warum ist aber immer noch der BMI der Standard, wenn es doch scheinbar so viel bessere Methoden gibt? Naja, der BMI berechnet sich schnell und kostenfrei. Sogar die PatientInnen selbst können sich anhand der gut verständlichen Einordnung ein Bild über ihre körperliche Verfassung machen. Auch ÄrztInnen gibt der BMI einen schnellen Einblick über den Körper ihres Patienten. Das Problem ist, für aussagekräftigere Werte wie Körperzusammensetzung, Fettverteilung und auch Blutwerte fehlt oft die Zeit. Im Schnitt stehen den medizinischen Fachkräften 15 Minuten pro Patient zu. In dieser Viertelstunde muss also entschieden werden, ob und wie krank Betroffene tatsächlich sind, welche Risiken für die Gesundheit bestehen und welche Therapiemöglichkeiten es gibt. Ja, mit Blick auf Lieferengpässe bei den sogenannten Abnehmspritzen, die durch enorm hohe Verordnungszahlen entstanden sind, wird klar, dass man das Thema Adipositas im Jahr 2025 dringend neu denken muss. Sowohl bezüglich Diagnose als auch Therapie. Stanford und andere Adipositas-ExpertInnen setzen sich dafür ein, dass ÄrztInnen und medizinisches Personal ihre PatientInnen ganzheitlich betrachten und sie bestmöglich therapieren. Die Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung von Fettleibigkeit müssen angepasst werden, damit körperliche, geistige und funktionale Gesundheit mehr in den Fokus rückt. Man sehe die Idee, sich vom BMI zu entfernen, langsam in die Leitlinien sickern, sagt Stanford. Doch die Übersetzung in die klinische Praxis wird noch eine große Hürde sein. Also, der BMI steht in der Kritik. Standen Apotheken eigentlich beim BVDAK-Kooperationsgipfel in der Kritik? Der Kooperationsgipfel, oder wie es die coolen Leute abkürzen, der KOGI, der fand letzte Woche in München statt. Ja genau, ich bin cool. Und man besprach sich dort zu den Herausforderungen im Gesundheitswesen. Vanessa Konin-Ohnsorge, eine Medizinerin, die traditionell gemeinsam mit BVDAK-Vorsitzendem Stefan Hartmann den KOGI eröffnet, sagte schon in ihrem Eröffnungsvortrag, dass ein einfaches Weiter-so nicht mehr tragfähig sei. Wissen über sinnvolle Reformen sei längst vorhanden, es fehle jedoch an mutigen politischen Entscheidungen. Notwendig seien tiefgreifende, aber verständliche und möglicherweise auch radikale Reformen. Der Schlüssel liege laut ihr in einem transparenten Dialog aller Akteure sowie einer stärkeren Fokussierung auf Bedarfsmedizin statt auf reine Mengenmedizin. Ein zentrales Anliegen von ihr ist die Neuausrichtung des Gesundheitswesens, weg von einer reinen Krankheitsverwaltung hin zu einem System, das Prävention, Patientenautonomie und langfristige Versorgung in den Mittelpunkt stellt. Sie forderte bessere politische Rahmenbedingungen, um PatientInnen mehr Eigenverantwortung zu ermöglichen und die Gesundheitsversorgung grundlegend neu zu gestalten. Es klingt erstmal sehr gut und sehr richtig, aber ist das realistisch? Konin Ohnsorge verwies auf erfolgreiche Ansätze aus anderen Ländern wie den Niederlanden, Schweden, Frankreich und Japan. Dort sei die Rolle der Apotheken im Gesundheitssystem weit stärker integriert als in Deutschland. Apotheken arbeiten dort eng mit Ärztinnen, Krankenhäusern und anderen Akteuren zusammen, um eine umfassendere, effektivere Patientenversorgung sicherzustellen. Ihr Appell war: Lasst uns Apotheke anders denken. Die pharmazeutischen Fachkräfte müssten über ihre klassische Rolle der Medikamentenabgabe hinauswachsen und verstärkt in präventive Maßnahmen, frühzeitige Diagnosen und das Management chronischer Erkrankungen eingebunden werden. Stefan Hartmann, der Vorsitzende des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperation, griff diesen Gedanken auf und sprach über sein Konzept Pharmacy First. Dabei geht es darum, dass Apotheken als zentrale Anlaufstelle für gesundheitliche Anliegen fungieren. PatientInnen sollen sich mit ihren Beschwerden zunächst an die Apotheke wenden können, um dort eine erste Einschätzung und gezielte Unterstützung zu erhalten. Dafür sei es aber entscheidend, dass die Leistungen der Apotheken stärker nach außen getragen werden, sagt er. Er betont auch, dass es an einer durchsetzungsfähigen berufspolitischen Vertretung fehle, die klar vermittelt, welche essentielle Rolle Apotheken bereits heute spielen. In der neuen Führungsriege der ABDA sieht er nun eine echte Chance für eine schlagkräftigere Interessenvertretung der Apothekerschaft. Er kündigte an, die ABDA aktiv unterstützen zu wollen, betonte aber gleichzeitig, dass sich die gesamte Apothekenlandschaft neu aufstellen müsse. Wie das aussehen könnte, hat er ebenfalls erklärt. Sein Vorschlag: Die ABDA sollte zur zentralen Schnittstelle zwischen den verschiedenen Verbänden werden und sich mit Akteuren wie Fagro, dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, und Pharma Deutschland zusammenschließen. Gemeinsam könnten sie mit einer einheitlichen Stimme auftreten und die Interessen der Apothekerschaft in der Politik deutlicher vertreten. Und erste Ideen, was die dann so durchsetzen sollten, hatte Herr Hartmann auch. Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, das sogenannte RX-Versandverbot, oder zumindest eine verpflichtende Temperaturkontrolle beim Versand. Dies soll sicherstellen, dass Medikamente unter optimalen Bedingungen transportiert und gelagert werden. Außerdem sprach er sich für eine Regelung aus, die Apotheken in bestimmten Fällen die Abgabe erleichtert, insbesondere bei wiederkehrenden oder klar diagnostizierten Erkrankungen. Zusätzlich fordert er eine deutliche Ausweitung der pharmazeutischen Dienstleistungen. Apotheken sollten mehr Spielraum erhalten, um beispielsweise in der Prävention, Impfberatung oder beim Medikationsmanagement eine aktivere Rolle einzunehmen. Besonders Apotheken könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen, wenn sie nicht nur als reine Medikamentenabgabestellen wahrgenommen werden, sondern als aktive Gesundheitsdienstleister. Aber dafür braucht es politische Unterstützung, klare rechtliche Rahmenbedingungen und eine geeinte Interessenvertretung der Branche. Nur so kann sich das Gesundheitssystem in eine Richtung entwickeln, die nicht nur bestehende Probleme verwaltet, sondern nachhaltig verbessert, so Hartmann. Und falls ihr euch jetzt fragt, was der BVDAK eigentlich macht, wenn er nicht in München zusammenkommt, gibt es hier noch die schnelle Antwort. Der BVDAK ist der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperation e.V., gegründet im Jahr 2004, mit dem Ziel, inhabergeführte Apotheken durch Kooperationen zu stärken. Dabei geht es ihnen unter anderem um den Erhalt unabhängiger Apotheken und wohnortnaher Arzneimittelversorgung, um die Verhinderung der Marktkonzentration und Erhalt der Apothekenpflicht, um die Unterstützung des vorsortierten Großhandels und natürlich Bürokratieabbau und Erfahrungsaustausch. Der BVDAK engagiert sich dann auch berufspolitisch und nimmt Einfluss auf die Bundespolitik durch Stellungnahmen und Expertenanhörungen. 2024 gab es vom BVDAK zum Beispiel auch eine Stellungnahme zum Apothekenrechtsänderungsgesetz. Das war unser Ausflug nach München. Zurück in die Offizien mit uns. Hopp, hopp, jetzt werden Selbsttests abgegeben. Welche, fragt ihr? Oh, alle. Die Medizinprodukteabgabeverordnung war bisher sehr streng. Die meisten Tests zum direkten oder indirekten Nachweis eines Krankheitserregers durften nur an Fachpersonal oder bestimmte Einrichtungen abgegeben werden. Moment, sagt ihr da jetzt vielleicht, wir haben doch auch Selbsttests abgegeben. Korrekt, denn ausgenommen davon waren Selbsttests auf Covid-19, Influenza, RSV und HIV. Aber Tests auf Streptokokken durften Laien bisher nicht erwerben. Das ist jetzt anders. Die Neufassung des MPAV wurde am 19. Februar im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist somit am 20. Februar in Kraft getreten. Der Verband der Diagnostikerindustrie weist aber darauf hin, dass Selbsttests nicht die ärztliche Diagnostik ersetzen, sondern sie sinnvoll ergänzen. Eigenverantwortliches Testen könne zur frühen Erkennung von Krankheitserregern beitragen, Infektionsketten unterbrechen und den Weg zur weiteren medizinischen Abklärung ebnen, heißt es in einer Mitteilung. Und ich denke, dieses Statement sollten wir als PTA immer in die Abgabe von Selbsttests einfließen lassen. Und im letzten Thema stellen wir einen vielgesagten Satz auf den Prüfstand. Den habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, vielleicht sogar selbst gesagt. Die Pille erhöht das Thromboserisiko. Ist das wirklich so? Naja, als PTA müssen wir da nicht mutmaßen, sondern wir können uns auf Studien beziehen. In zwei aktuellen Publikationen wird das Risiko für Thromboembolien unter verschiedenen hormonellen Verhütungsmitteln unter die Lupe genommen. Bevor wir anfangen, müssen wir kurz nochmal klären, was eigentlich gemeint ist, wenn wir von Thrombosen reden. Genauer gesagt, der Unterschied zwischen venösen und arteriellen Thromboembolien. Also bei einer Thromboembolie kommt es zum Verschluss eines Blutgefäßes durch ein Blutgerinnsel. Ein arterielles thromboembolisches Ereignis, kurz ATE, entsteht durch eine veränderte Gefäßinnenwand in Arterien. Das kann zum Beispiel Plaque sein. Der Thrombus kann am Entstehungsort das Gefäß verschließen oder ins arterielle System wandern, unter anderem in zerebrale oder kardiovaskuläre Gefäße und Infarkte verursachen. Venöse Thromboembolien oder kurz VTE umfassen tiefe Venenthrombosen und die Lungenarterienembolie. Oft kommt es zu einer Beinvenenthrombose, insbesondere im Unterschenkel. Löst sich das Gerinnsel im Bein, wandert es häufig in die Lunge und kann dort eine lebensgefährliche Lungenembolie verursachen. Diesen Unterschied im Sinn? Schauen wir uns mal die Studien an. Ich fasse das hier jetzt kurz zusammen. Das Ganze ist viel, viel ausführlicher. Wenn euch das interessiert, den ganzen Bericht findet ihr natürlich auf ptaheute.de. In einer prospektiven Kohortenstudie, publiziert im BMJ, beschäftigten sich die WissenschaftlerInnen mit dem Risiko für arterielle thromboembolische Ereignisse, also Herzinfarkt und Schlaganfall, unter den Kontrazeptiva. Das Risiko für venöse Thromboembolien haben die WissenschaftlerInnen in einer zweiten Kohortenstudie ausgewertet und in einem Research Letter veröffentlicht. Sowohl in die Analyse zu den ATE als auch in die zu den VTE flossen Daten dänischer nationaler Register ein. Beide Kohortenstudien wurden über bestimmte Zeiträume landesweit in Dänemark durchgeführt und jeweils alle Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren einbezogen, bei denen bestimmte studienspezifische Ausschlusskriterien in der Vorgeschichte nicht aufgetreten waren, zum Beispiel arterielle oder venöse Thrombosen. Berücksichtigte Verhütungsmethoden in beiden Analysen waren die kombinierten oralen Kontrazeptiva, die oralen gestagenhaltigen Kontrazeptiva, die sogenannte Minipille, Vaginalringe mit Ethinylestradiol und Etonogestrel, Hormonpflaster mit Ethinylestradiol und Norelgestromin, Intrauterin-Pessare mit Levonorgestrel, außerdem Implantate und Injektionen. Die AutorInnen kamen zu dem Schluss, dass sowohl moderne Östrogen-Gestagen als auch Gestagen-Monopräparate mit einem erhöhten Risiko für ischämische Schlaganfälle und in manchen Fällen auch für Herzinfarkte verbunden waren. Lediglich unter Levonorgestrel freisetzenden Intrauterin-Persan war das Risiko nicht erhöht. Erhöhte arterielle Thromboserisiken wurden auch bei der Verwendung eines kombinierten Vaginalrings, eines Hormonpflasters oder bei Gestagenimplantaten beobachtet. Das Grundrisiko der Frauen im gebärfähigen Alter für einen ischämischen Schlaganfall oder Herzinfarkt ist an sich sehr gering. Deshalb fällt auch das zusätzliche Risiko durch ein hormonelles Kontrazeptivum gering aus, schreiben die AutorInnen. Auch verschiedene ExpertInnen betonen auf Anfrage des britischen Science Media Centers, dass das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko für Frauen im gebärfähigen Alter insgesamt sehr gering sei. Die Studie untermauere frühere Belege für einen Zusammenhang zwischen der Verwendung hormoneller Verhütungsmittel und einem leichten Anstieg der Zahl von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Die Fülle an Informationen und Daten von 2 Millionen Frauen machten die Ergebnisse zuverlässiger und vollständiger als frühere Untersuchungen. Allerdings könne man, weil es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, Ursache und Wirkung nicht beweisen und möglicherweise spielten auch andere Faktoren eine Rolle. Die Studie unterstütze aber die derzeitige Praxis, Gestagen-Intrauterin-Pessare für diejenigen zu empfehlen, die ein hohes kardiovaskuläres Risiko haben. Am höchsten war das Risiko für eine tiefe Venenthrombose für Anwenderinnen von kombinierten oralen Kontrazeptiva. Für Intrauterin-Pessare war das Risiko im Vergleich zu Nicht-Anwenderinnen hingegen nicht signifikant unterschiedlich. Für Hormonpflaster und Implantate war die Risikobestimmung aufgrund unzureichender Daten unsicher. Unsere aktuelle deutsche Leitlinie hormonelle Empfängnisverhütung ist leider im Juli 2024 abgelaufen, aber auch die sagt, dass kombinierte hormonelle Kontrazeptiva das Risiko für ischämischen Schlaganfall und Myokardinfekt und das Risiko für venöse Thromboembolien erhöhen. Kontrazeptiva beeinflussen das Gerinnungssystem, worauf vor allem Ethinylestradiol und auch Estradiol starken Einfluss haben. Deshalb sollen bei Frauen mit erhöhtem vaskulärem Risiko Kontrazeptiva, die nur Gestagene enthalten, bevorzugt eingesetzt werden. Und auch bei erhöhtem VTE-Risiko sollen kombinierte Kontrazeptiva nicht angewendet werden. Zu den Risikofaktoren für ATE zählen Bluthochdruck, Rauchen und Hyperlipidämie. Risikofaktoren für VTE sind unter anderem starkes Übergewicht, auch Rauchen, Immobilität bzw. geplante große Operation und Thrombose bzw. Thromboembolie bei einem nächsten Angehörigen in jungen Jahren. Laut der Leitlinie erhöhen Gestagen-Monopräparate das VTE-Risiko nicht entscheidend. Die 3-Monats-Spritze ist ja jetzt aber ausgenommen. Im ersten Anwendungsjahr bzw. nach einem erneuten Beginn der Anwendung nach einer Pause ist das VTE-Risiko unter kombinierten hormonellen Kontrazeptiva am höchsten. Tja, ich glaube, eine Sache lernen wir definitiv daraus. Der Satz, die Pille erhöht das Thromboserisiko, ist ein bisschen zu kurz, um die Thematik vernünftig zu bewerten. So leicht geht es dann doch nicht in der Medizin. Was aber ganz leicht geht, ist nächste Woche wieder in den Podcast reinzuhören. Ich sage für heute nämlich Tschüss und wünsche euch eine wundervolle und entspannte Woche. Alle heute besprochenen Themen könnt ihr ganz entspannt auf ptaheute.de nachlesen. Ich habe das, glaube ich, heute noch gar nicht erwähnt. Ich danke euch fürs Zuhören und ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Bis dahin, gehabt euch wohl.